und zu dem viel erwarteten Drama, das uns zeigen will, warum es so wichtig ist, Jehova von ganzem Herzen zu lieben. Bruder Lutz Rohde aus der Versammlung Köln-Ost hat sich mit den Darstellern wochenlang darauf vorbereitet. Er wird jetzt einige einführende Worte zu dem Drama sagen. Verlass nicht die Liebe, die du zuerst hattest. Bitte, Bruder Rohde.
Stell dir folgende Situation vor. Jemand, den du sehr schätzt und achtest, lobt dich und dann sagt er allerdings zu dir: Du, eines muss ich dir sagen, deine Liebe zu Jehova hat, wie ich leider feststellen muss, sehr nachgelassen. Wie würde dich das berühren? Beleidigt, gekränkt, verletzt, erzürnt, verärgert, erbost, aufgeregt, persönlich angegriffen? Oder wärest du eher in dich gekehrt und hättest dich für die Gründe dieser Feststellung interessiert, um dein christliches Leben dann wieder entsprechend auszurichten, indem du einige Änderungen in deiner Denkweise und in deiner Lebensgestaltung vornimmst? Wie dem auch sei, so erging es manchen Christen im ersten Jahrhundert. Es gab einige, die die Wahrheit gefunden hatten und so zum christlichen Glauben gekommen waren. Doch leider ging ihre Wertschätzung dafür im Laufe der Zeit wieder verloren. Nach einiger Zeit hatte die erste Begeisterung und der anfängliche Eifer nachgelassen. Und gegen Ende des ersten Jahrhunderts spitzte sich eine solche Situation in der Versammlung Ephesus zu. In Offenbarung 2, Vers 4 erfahren wir, dass der verherrlichte Jesus Christus dieses Problem ganz offen ansprach. Nachdem also Jesus Christus dann erst einmal die Versammlung gelobt hatte, dass sie jahrzehntelang dem Einfluss Abtrünniger widerstanden hatte und ausgeharrt hatte, sagte er dann in Offenbarung 2, Vers 4, dessen ungeachtet halte ich dir entgegen, dass du die Liebe, die du zuerst hattest, verlassen hast. Wie würdest du, wie würde ich, wie würden wir wohl empfinden, wenn das jemand zu uns sagen würde? Also diese deutlichen Worte, die müssen ja die Christen damals unglaublich erschüttert haben. Was war zu tun? Nun, Jesus antwortete ihnen dann mit den deutlichen Worten aus Offenbarung 2, Vers 5. Daher erinnere dich an das, wovon du abgefallen bist, und bereue und vollbringe die früheren Taten. Wenn du das nicht tust, so komme ich zu dir und ich will deinen Leuchter von seiner Seite rücken, es sei denn, du bereust. Also diese Christen mussten unbedingt wieder alles daran setzen, Jehova zu gefallen. Nun ja, wirst du sagen, das war ja damals, vor fast 2000 Jahren. Also wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte und dann auch noch den Apostel Johannes persönlich gekannt hätte, also mir wäre das nicht passiert, könnte man denken. Doch Johannes befand sich ja bekanntlich durch Inspiration am Tag des Herrn. Mit anderen Worten, Gottes Geist lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere heutige Zeit. Es ist für uns alle, ob wir jung oder alt sind, wichtig, Jesu Worte zu beherzigen. Und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, wie lange du und ich in der Wahrheit sind. Und deshalb tut jeder von uns gut, sich ganz persönlich einige Fragen zu stellen. Ist meine Liebe zu Jehova nach wie vor so stark wie damals, als ich meinen Dienst begann? Haben der Beruf, der Wunsch nach viel Geld oder Vergnügungen, eventuell die Königreichsinteressen in den Hintergrund gerückt? Wenn wir uns gleich das Drama anschauen, dann möchten wir unser eigenes Leben und das unserer Familie anhand einiger weiterer Fragen überprüfen. Und eine Frage lautet: Wie konnte sich der Apostel Johannes seinen Eifer über mehr als 60 Jahre bewahren? Und eine weitere Frage ist: Warum ist das Bewusstsein, dass die Zeit drängt, für einen ergebenen Diener Jehovas so wichtig? In diesem Drama, wie ihr gleich sehen werdet, kommen zwei Glaubensschwestern vor. Sie heißen Julia und Helena. Achtet bitte bei ihnen darauf, worin sich diese beiden unterscheiden. was waren ihre Beweggründe für ihre Entscheidungen? Und dann fragen wir uns ganz persönlich, wie soll mein Leben aussehen? Und dann gibt es Simons Familie. Welche problematische Situation herrschte in dieser Familie vor? Eine weitere Person heißt Skolios. Versucht bitte auch hier zu erkennen, was ihn, diesen Skolios, zu Fall brachte. Wenn wir uns gleich das Drama anschauen, dann behalten wir im Sinn, dass in dem Drama Eigenschaften und Situationen dargestellt werden, die es gegen Ende des ersten Jahrhunderts durchaus gegeben haben mag, auch wenn die Szenen und Charaktere nicht alle unbedingt auf die Bibel zurückgehen. Schenken wir nun bitte dem Drama, verlass nicht die Liebe, die du zuerst hattest, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.
Johannes, du bist wirklich gekommen, wie du angekündigt hast. Heute ist ein gesegneter Tag.
Ja, aber ich habe ziemlich lange gebraucht. Meine Beine sind nicht mehr das, was sie mal waren, Markus.
Warst du ganz allein unterwegs?
Genau so ist es. Wie schön, dich wiederzusehen. So viele Jahre bist du schon treu und ich habe nur Erfreuliches über dich gehört. Geht es dir gut?
Mir geht es sehr gut, mein lieber Bruder. Nur die Versammlung, die macht mir Sorgen.
Haben meine Kinder noch Liebe untereinander?
Das haben sie. Aber manches hat sich geändert. Es ist nicht mehr, wie es einmal war.
Das klingt ja gar nicht gut. Aber wie du weißt, habe ich während meiner Gefangenschaft auf Patmos auch gehört, dass der Herr Jesus zu den Brüdern hier in Ephesus sagte, »Ich halte dir entgegen, dass du die Liebe, die du zuerst hattest, verlassen hast.« Doch nun erzähl mir mehr über die Sache, von der du geschrieben hast. Ein ehemaliger Ältester übt also einen schlechten Einfluss auf die Versammlung aus.
»So ist es. Er heißt Skolios. Du kennst ihn.« Er meint, weil die gute Botschaft bereits in so großem Umfang gepredigt wurde, sollte man sich jetzt mehr darauf konzentrieren, den Armen zu helfen und gute Werke zu verrichten, statt zu predigen. Alle, die ihm widersprechen, kritisiert er. Und er redet abfällig über die, die unter uns die Führung innehaben. Sogar über dich, Bruder Johannes. Leider hat sein Denken schon auf einige in der Versammlung abgefärbt.
Da müssen wir aber dringend etwas unternehmen.
Ich bin so froh, dass du hier bist.
Vertrauen wir auf Jehova. Und tun wir das, was wir können, um in unseren Brüdern die Liebe, die sie einmal hatten, wieder zu entfachen. Mal sehen, was getan werden kann. Komm, lass uns die Sache so schnell wie möglich in Angriff nehmen.
Thank you. Helena, ich habe gerade etwas Tolles erfahren. Der Apostel Johannes kommt morgen zum Essen zu uns. Du musst einfach dabei sein. Du kommst doch. Sag schon, dass du kommst.
Mensch, Julia, hast du denn vergessen, was morgen ist? Wir wollten doch ins Theater. Das neue Stück von Anoya. Ich freue mich schon seit Wochen darauf. Kannst du dir nicht irgendeine Ausrede einfallen lassen und mitkommen? Schließlich warst du noch nie im Theater.
Aber Helena, überleg doch mal. Wie oft haben wir denn schon Gelegenheit, jemand zuzuhören, der Jesus persönlich kannte?
Ich kann dich gut verstehen, aber wir haben Johannes ja heute Abend schon gehört. 2 Stunden lang. Genügt das nicht?
Ach, Helena, warum ins Theater gehen, wenn wir so eine Gelegenheit haben, im Glauben gestärkt zu werden? Und wer weiß, worum es in dem Stück geht? Am Ende ist es unmoralisch.
Das ist bloß eine harmlose Komödie. Aber wenn du nicht mit willst, ich kann ja Lena fragen. Die ist sofort dabei. Du bist nicht mehr die Freundin, die ich einmal hatte.
Das stimmt doch gar nicht.
Ständig kritisierst du mich. Und das total ungeschminkt.
Helena, ich will dich nicht kritisieren. Aber wir wurden schon so oft vor Theaterstücken gewarnt. Selbst Gedanken und Handlungen in Komödien könnten unseren Glauben verderben.
Vertrau mir doch mal. Einige Brüder in Milet haben es bereits gesehen. Das weiß ich von Skolios. Sieh mal, Julia. Ich bin jetzt 19. Ich kenne die Wahrheit schon mein ganzes Leben lang, genau wie du. Keine Angst, ich werde mich nicht verderben lassen. Ich bin doch noch nie in Schwierigkeiten geraten.
Vielleicht nur, weil ich immer da war, um dich vor Schwierigkeiten zu bewahren.
Du bringst mich auf die Palme mit deiner Selbstgerechtigkeit. Es ist einfach nur eine Komödie, total harmlos. Kommst du nun mit oder nicht?
Helena, ich hab's dir gesagt, ich kann nicht.
Oh Mann, werd endlich erwachsen, Julia. Werd endlich erwachsen.
Stellen wir uns das einmal vor. Er ging Seite an Seite mit unserem Herrn Jesus, hörte, wie er lehrte, sah seine Wunder, sprach mit ihm persönlich. Welch eine Ehre, ein Apostel Christi zu sein.
Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, Johannes bei uns zu haben.
Wäre ich bei Jesus gewesen, ich hätte ihm Löcher in den Bauch gefragt.
Und wie ermunternd es heute Abend war, von Johannes etwas über die Anfänge unserer Versammlung zu hören. Ich frage mich, was ich wohl seinerzeit getan hätte, als der Silberschmied Demetrius einen Aufruhr anzettelte. Was für einen Glauben die Brüder damals bewiesen.
Ich weiß, was ich getan hätte.
Wärst du dabei gewesen, Lucius, hättest du dir wahrscheinlich ein Versteck gesucht, um dich zu verkriechen.
Meine liebe Schwester, da liegst du aber total falsch. Ich wäre dem Apostel Paulus nicht von der Seite gewichen. Ich hätte gesagt, gehen wir zu dem Pöbel hinein.
Mir geht ständig durch den Kopf, was Johannes uns heute Abend über das Werk in Bithynien berichtet hat. Du weißt vielleicht noch, dass Paulus von Jesus daran gehindert wurde, dort zu predigen. Wie begeisternd, dass sich das Werk in Bithynien nun ausdehnt.
Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir dort helfen, jetzt wo frei gepredigt werden kann.
Aber bevor wir eine so große Veränderung vornehmen, müssen wir ernsthaft überlegen, wie wir unser Leben vereinfachen können.
Entschuldige, mein Freund, ich habe euer Gespräch zufällig mitgehört. Du willst uns wieder mal verlassen. Ich höre dich jetzt schon zum 3. Mal davon reden, dein Leben zu vereinfachen. Das meinst du doch wohl nicht ernst?
Doch. Ja, mir ist es ernst.
Silvanus, hast du dir überlegt, wie vielen das Herz brechen wird, wenn ihr weggeht? Unsere Töchter sind unzertrennlich. Sie sind Freundinnen seit Kindertagen.
Was machst du denn mit deinem Geschäft? Willst du es etwa verkaufen?
Wahrscheinlich. Wir haben einige Ersparnisse. Nötigenfalls suche ich mir in Bithynien eine Arbeit.
Eigentlich warst du doch immer ganz vernünftig, mein Freund. Aber das ist keine gute Idee. Denk doch auch an deine Frau und an deine Kinder. Hat der Apostel Paulus nicht geschrieben, es sei schlimmer, nicht für seine Familie zu sorgen, als den Glauben zu verlassen? Du hast hart gearbeitet, um dein Geschäft aufzubauen. Das ist doch Dummheit, jetzt alles einfach aufgeben zu wollen. Tu nichts, was du später bereust.
Aber Jesus sagte, dass unser himmlischer Vater für uns sorgen wird, wenn wir das Königreich an die erste Stelle setzen.
Dorcas, du musst ihm das ausreden.
Ich denke genau wie er.
Johannes forderte uns heute Abend auf, über die Anfangszeit unserer Versammlung nachzudenken. Paulus, Priscilla und Aquila, die sie mit aufgebaut haben, waren doch kluge Leute. Von denen hätte es jeder zu etwas bringen können. Doch sie setzten das Königreich an die erste Stelle und verdienten sich ihren Lebensunterhalt durch das Zeltmachen. Das war zwar keine besonders angesehene Arbeit, aber sie waren trotzdem zufrieden und Jehova sorgte für sie.
Meine lieben Freunde, ich danke euch beiden für dieses köstliche Mahl und eure großzügige Gastfreundschaft.
Bruder Johannes, wir möchten dir danken, dass du in unser bescheidenes Heim gekommen bist. Die Freude ist ganz auf unserer Seite.
Gestern haben wir uns noch lange darüber unterhalten, wie sehr uns deine Worte angesprochen haben.
Dein Rat war dringend nötig. Der schlechte Einfluss wird immer stärker.
Was meinst du damit?
Du meinst Bruder Skolios. Stimmt's, Papa?
Nun, ja. Seit er von seinem Ältestenamt entbunden wurde, ist er ziemlich kritisch geworden gegenüber den verantwortlichen Brüdern.
Er hat sogar angezweifelt, dass du auf Patmos Vision erhalten hast.
Ich verstehe.
Er hat eine starke Persönlichkeit. Und viele fragen ihn um Rat. Wenn es nach ihm ginge, sollten wir das, was die heutige Welt bietet, ruhig nutzen und ein Leben führen wie alle anderen.
Bruder Johannes, Skolios hat mit vielen jungen Männern in der Versammlung darüber gesprochen, Medizin nach der Weise des Hippokrates zu studieren. Neulich abends sah ich sogar, wie er sich mit Lucius unterhielt.
Keine Panik, Schwesterherz. Ich habe ihm gar nicht zugehört. Und Petros auch nicht.
Welcher Petros?
Er ist ein eifriger Bruder aus Laodicea, der hier zu Besuch war. Ein furchtloser Verkündiger der guten Botschaft. Helena war von ihm höchst beeindruckt.
Weiß Maria davon?
Keine Ahnung, Mama. Bruder Johannes, du musst den geräucherten Fisch probieren. Wir haben ihn heute Morgen auf dem Markt gekauft.
Danke, vielleicht später.
Ich mache mir jedenfalls Sorgen um Simon und seine Familie. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich will weder über ihn noch über seine Familie urteilen. Aber in letzter Zeit gehen sie kaum noch in den Dienst.
Das stimmt. Maria ist offenbar mehr am Einkaufen interessiert als am Predigen.
Ich kenne die Familie gut. Sie sind wie ihr seit vielen Jahren treu dabei. Aber ihr wisst ja, wir können nicht Sklaven Gottes und des Reichtums sein. Die Frage, die Jesus vor gut 65 Jahren Petrus stellte, ist immer noch höchst bedeutungsvoll. Liebst du mich mehr als diese? Als er das sagte, blickte er auf unseren großen Fischfang.
Und was meinte er damit?
Nun, Jesus fragte Petrus, ob er der Fischerei mehr zugetan sei als dem Werk, das Jesus für ihn vorbereitet hatte.
Aber Bruder Johannes, ist denn am Fischen etwas verkehrt?
Natürlich nicht. Damit wir diese Fische essen können, hat jemand sie fangen müssen. Doch Petrus musste aufpassen, wie wir alle. Wisst ihr, er liebte die Fischerei. Jesus wollte Petrus und damit auch jedem, der später hinzukommen würde, eines deutlich machen. Man muss sich entscheiden. Bei Petrus ging es darum, was in seinem Leben eigentlich den ersten Platz einnahm: Christus nachzufolgen oder die Fischerei zu betreiben. Wie wichtig waren ihm volle Netze, die Boote, die Kameradschaft unter den Fischerkollegen und das Einkommen tatsächlich? Würde Petrus das, was ihm Geld brachte und woran sein Herz hing, wirklich aufgeben und die Liebe zu Christus und dem Königreich allem voranstellen?
Aber wenn jeder die Fischerei für die Königreichsinteressen aufgibt, wer fängt dann die Fische?
Eine gute Frage, Lucius. Es wird immer andere geben, die Fische fangen. Allerdings muss sich jeder von uns fragen, worauf beruht mein Glaube eigentlich? Vertraue ich auf Jesu Worte und auf die Hoffnung auf Rettung durch sein Königreich, oder verlasse ich mich auf das, was die Welt bietet?
Bruder Johannes, du gibst uns allen ein hervorragendes Beispiel.
Das Verlangen nach Reichtum oder Ansehen, die Vergnügungssucht, das sind Dinge, die unsere Liebe zu Gott untergraben oder zerstören können. Gott wird uns zu seiner Zeit alles geben, was unser Herz begehrt.
Aber bis dahin müssen wir manchmal auf etwas verzichten, was andere genießen. Das ist ziemlich hart.
Christen müssen bereit sein, Opfer zu bringen. Es wäre unsinnig, wenn sich in unserem Leben alles um materielle Dinge drehen würde.
Denkt daran, was vor vielen Jahren hier in Ephesus geschah. Die Brüder, die früher Magie getrieben hatten, trugen ihre spiritistischen Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Sie haben wirklich etwas geopfert. Man sprach sogar in Jerusalem darüber. Das war vor über 40 Jahren. Was war das für ein Zeugnis?
Schau dir all die Leute an. Was ist denn da drüben los?
Einige stapeln Bücher auf.
Warum denn das?
Keine Ahnung. Wer sind denn die Männer?
Ich weiß nicht. Aber ich habe in der Stadt mitbekommen, dass sie von Jesus predigen.
Sie müssen zu diesem Paulus gehören. Der weiß gekleidete Mann da ist gerade mit einem Arm voll Bücher über magische Künste an mir vorbeigelaufen.
Das sind ja jede Menge Bücher. Denkst du, sie werden verkauft?
Wahrscheinlich. Der Markt ist doch ganz in der Nähe.
Ich interessiere mich für solche Bücher. Vielleicht kann ich sie kaufen.
Da musst du aber gut bei Kasse sein. Die Bücher sind bestimmt ein Vermögen wert.
Schau mal, da bringt einer noch mehr.
Sie behandeln die heiligen Bücher aber nicht gerade behutsam. Man sollte eigentlich etwas ehrfürchtiger damit umgehen.
Auf jeden Fall. Sie werfen sie einfach auf den Boden. Wie respektlos. Die Männer beschwören den Zorn der Geister herauf.
Sieh nur, ein Mann mit einer Fackel.
Er steckt die Bücher in Brand.
Der helle Wahnsinn.
Bleib bloß weg. Die Geister werden sie alle töten.
Ihnen ist nichts passiert.
Die Bücher. Sie sind alle verbrannt. Ich hätte sie so gern gekauft. Was für eine Verschwendung. All das heilige Wissen. Verloren.
Komm, gehen wir zu den Männern hin und fragen wir sie, was das zu bedeuten hat.
Wegen dieser Begebenheit wuchs die gute Botschaft mit Macht.
Die Bücher waren 50.000 Stück Silber wert.
Das war echt viel Geld.
Scolius redet immer übers Geld, über sein Geld.
Er sagt, dass sich niemand schämen braucht, Geld, ja sehr viel Geld zu haben, weil er damit die Königreichsinteressen fördern kann.
Ha, der würde sein Geld niemals verbrennen.
Diese Bücherverbrennung ist zwar von Lukas beschrieben worden, aber ich habe eigentlich nie so richtig darüber nachgedacht. Ich denke, wir sollten mal als Familie überlegen, welche Opfer wir denn eigentlich zur Förderung der guten Botschaft bringen.
Ich kann ja verstehen, warum die Brüder die Bücher nicht behalten wollten, Bruder Johannes. Aber warum haben sie sie nicht verkauft?
Genau. Mit dem Geld hätte man viel Gutes tun können, zum Beispiel den Armen helfen oder das Predigtwerk irgendwie unterstützen.
Ich kann mir kaum vorstellen, Julian, dass man mit Geld mehr bewirkt hätte. Es gab zwei Gründe, Lucius, warum die Brüder die Bücher nicht verkauften. Erstens wollten sie zeigen, dass Christen nichts mit spiritistischen Praktiken oder irgendeiner falschen Religion zu tun haben. Zweitens wollten sie nicht, dass jemand durch die Bücher verführt würde. Sie wollten kein dämonisches Gedankengut verbreiten, sondern die Erkenntnis Jehovas. Durch ihr Opfer wurde Jehova sehr gepriesen.
Jeder Christ opfert etwas. Die Nachfolge Christi ist ein aufopferungsvoller Lebensweg. Selbst die Treuen, die reich sind, müssen weiter Opfer bringen.
Sagte Jesus nicht, wer seinen Marterpfahl nicht annimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig? Warum machst du so ein trübseliges Gesicht, Julia?
Manchmal ist es ganz schön schwer. Ich sehe Helena mit ihren neuen Broschen, ihren Spiegeln, ihren hübschen Kleidern, Schleiern und Haarspangen. Und ich bin neidisch.
Julia, es ist gut, ein einfaches Leben zu führen. Erinnere dich, unser Herr hatte nicht einmal eine Stätte, wo er sein Haupt niederlegen konnte. Doch Jehova sorgte dafür, dass er alles hatte, was er brauchte. Außerdem schützt uns ein einfaches Leben vor der Welt.
Wenn ich Fisch esse, werde ich ab jetzt immer daran denken, wie Jesus zu Petrus sagte: Liebst du mich mehr als diese?
Gut gesagt, mein Sohn. Jetzt muss ich aber gehen.
Ich helfe dir, Bruder Johannes.
Gute Nacht, meine Kinder. Und bleibt alle fest im Glauben.
Julia, Julia, es war echt toll.
Was? Was war toll?
Das Theaterstück. Echt urkomisch. Es hätte dir gefallen, absolut gefallen. Du musst es dir ansehen. In der Komödie geht es um einen General aus Theben, der auf Kreta mit einem anderen Mann verwechselt wird. Bei dem Stück weiß man als Zuschauer bis zum letzten Akt nicht, dass die beiden Männer tatsächlich Zwillinge sind, die bei der Geburt irgendwie getrennt wurden. Julia?
Ja?
Du hörst mir ja überhaupt nicht zu. Was machst du da eigentlich?
Ich bereite das Essen zu. Meine Eltern sind im Predigtdienst. Ich möchte sie mit einer leckeren Mahlzeit überraschen, wenn sie zurückkommen. Warum bist du so schick angezogen? Du siehst aus, als wolltest du verreisen.
Stimmt. Ich gehe nach Laodicea.
Was? Warum?
Hast du mir in den letzten Tagen denn überhaupt nicht zugehört? Ich habe dir doch erzählt, dass mein Vater jetzt die Tuchhandlung betreibt. Er hat geschäftlich gerade viel mit Justus zu tun. Im Moment will jeder das schwarz glänzende Wolltuch haben, das wir aus Laodicea einführen. Wie allein schon dieser Name klingt. Naja. Justus weiß, dass Christen ehrlich sind und er stellt sie gern bei sich ein. Er sagt, wir seien gute Leute und das stimmt ja auch. Also, um es kurz zu machen, er vergibt viele Arbeitsplätze an Brüder. Letztens hat mein Vater Justus überzeugt, mir eine gute Stelle in seiner Tuchhandlung zu geben. Und nun kommt das Beste. Auch er liebt das Theater.
Wer?
Na, Justus.
Helena, hast du dir überhaupt schon überlegt, was es für dich bedeutet, nach Laodicea zu ziehen und wie es sich auf deinen Glauben auswirken kann? Soweit ich weiß, ist Justus ziemlich hinter Frauen her.
Danke, kein Interesse. Der ist doch viel zu alt.
Das sagt gar nichts.
Das sagt schon was. Hör endlich auf damit. Versprich mir lieber, mich bald zu besuchen.
Wann reist du ab?
Heute. Justus sagte meinem Vater, er würde mir auch die allerbeste Unterhaltung bieten. Der Mann ist grundehrlich und hat sogar gute Beziehungen zum Statthalter von Pamphylien. Er fördert auch die Theater in Ephesus und in Milet. Jeder kennt ihn und grüßt ihn, als wäre er ein General in Caesars Prätorianergarde. Warum guckst du mich so komisch an?
Zieht dich vielleicht noch was nach Laodicea?
Wovon redest du?
Gehst du nach Laodicea, um Petrus wiederzusehen?
Petrus? Was für ein Petrus?
Petrus. Der Bruder, dessen Vater Hirte auf Samos ist. Der Petrus, den du letztes Jahr hier auf dem Markt getroffen hast.
Ach, der Petrus. Wohnt der in Laodicea?
Hör auf zu schauspielern, Helena.
Also, zu deiner Information. Ich gehe nicht wegen Petrus nach Laodicea. Ich will mir ansehen, was die Welt heute so zu bieten hat. Theater, edle Delikatessen und eine gute Stellung. Wie du weißt, bekommt heute nicht jede Frau so eine Chance. Wie sehe ich aus?
Ach, Helena, weißt du eigentlich, worauf du dich da einlässt?
Na klar, ich bin 19 und erwachsen. Im Gegensatz zu dir.
Du wirst einem völlig fremden Mann unterstehen.
Na ja, ich habe ihn nur zweimal getroffen, aber mein Vater macht schon jahrelang Geschäfte mit ihm. Er ist in Ephesus sehr geachtet und gilt als großzügig. Selbst Golius redet gut über ihn. Justus ist sogar gastfreundlicher als manche unserer Brüder. Sein Geschäft ermöglicht uns heute ein angenehmes Leben. Mein Vater sagt, wir sollten die Gelegenheit nutzen.
Warum muss es denn immer nur ums Geld gehen?
Weil man Geld fürs Leben braucht, Julia. Mit Geld öffnen sich dir Tür und Tor. Wer Geld hat, wird von den Leuten geachtet. Du kannst sogar den Armen helfen. Aber ohne Geld kannst du niemand helfen, nicht mal dir selbst. Bitte, Julia, lassen wir doch unsere Meinungsverschiedenheiten beiseite. Ich hab dich wirklich gern. Komm mich besuchen. Ich bitte dich. Bitte.
Na gut, ich werde sehen, was sich machen lässt.
In Laodicea gibt es ja auch eine Versammlung.
Ja, ich weiß. Sei gegrüßt, Simon.
Du hast in dieser Hinsicht mein Ehrenwort, Justus. Sie ist vertrauenswürdig, äußerst kooperativ und hochmotiviert. Du wirst nicht den geringsten Grund zur Klage haben. Und falls doch, bekommt sie etwas von mir zu hören. Ah, da ist sie ja. Ich war mir sicher, sie bei Julia zu finden.
Sie ist bestimmt gut für die Aufgabe geeignet, die mir vorschwebt.
Ich bin hoch erfreut, dass du in deiner Güte diese Stellung für mich hast.
Helena, meine Leute brechen in spätestens einer Stunde auf. Bist du bereit?
Ja, mein Herr.
Also gut, ich sehe dich dann. Helena?
Ja?
Du siehst wirklich bezaubernd aus.
Oh, danke, mein Herr.
Jetzt hör mal zu, Helena. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Nicht viele junge Frauen in deinem Alter bekommen eine solche Stellung. Und denk dran, wir wollen nichts Negatives hören. Du bist eine Christin und du wirst dich wie eine Christin verhalten.
Ich weiß, Vater. Ich erwarte dich in Laodicea.
Komm, Helena, die Zeit drängt.
Helena, was machst du bloß?
Also die Brüder, die Skolios des Götzendienstes beschuldigten, hatten keine handfesten Beweise. Angeblich sollen die beiden Zeugen, die auftraten, die ganze Geschichte nur erfunden haben. Skolios ist ein vorzüglicher Lehrer und kann guten Rat geben. Aber einige, wie Markus hier, beschuldigten ihn eines Fehlverhaltens in Verbindung mit seinen Silbergeschäften. Bruder Johannes, ist dir bekannt, dass er früher ein Silberschmied war?
Das wusste ich bereits. Es ist gut, dass du mir alles erzählt hast. Ich habe mehr als die halbe Nacht wegen dieser Sache gebetet.
Auch ich habe letzte Nacht wenig geschlafen. Ich musste über deinen guten Rat von gestern nachdenken, als du mich an meinem Arbeitsplatz besucht hast. Es gab mir einen regelrechten Stich ins Herz, als du von Lots Frau sprachst und wie du Jesu Gleichnis von dem Mann, der größere Vorratshäuser baute, erklärt hast. Vielleicht bin ich genau wie er, reich an vergänglichen Dingen, aber nicht reich Gott gegenüber. Ich komme mir so dumm vor, Bruder Johannes, dass ich völlig in selbstsüchtigem Streben und im Vergnügen aufgegangen bin. Ich muss meine Tochter nach Hause holen. Was hab ich mir nur dabei gedacht, sie so einfach gehen zu lassen? Was hab ich mit diesem Justus eigentlich zu schaffen? Liebt er vielleicht Gott und meine Brüder? Ich komme mir so richtig dumm vor.
Was ist passiert? Alles in Ordnung, Simon? Was ist denn los?
Ach, Maria, ich bin so ein Dummkopf.
Simon, sag doch sowas nicht.
Ich habe unsere Tochter diesem Justus geradezu ausgeliefert.
Justus ist ein integrer Mann. Du stehst doch schon seit Jahren mit ihm in Verbindung. Er beschäftigt viele Brüder. Es ist doch nicht verkehrt, Helena bei ihm arbeiten zu lassen.
Das hört sich alles vielleicht ganz gut an, aber Maria, er ist ein Mann, der die Welt liebt und all die Dinge, die die Welt bietet. Erst jetzt, ja jetzt wird mir bewusst, in was für eine Gefahr ich Helena gebracht habe.
Seid gegrüßt, Bruder Johannes, Markus, Simon, Maria.
Was ist, Julia?
Kann ich dich kurz sprechen, Maria?
Natürlich.
Brüder, ich werde unverzüglich zu Helena reisen.
Das erübrigt sich, Simon. Sie ist bereits auf dem Weg hierher. Meine Frau bringt sie.
Ist etwas Schlimmes passiert? Da muss doch was passiert sein.
Simon, ich denke, sie wird es dir am besten selbst erklären.
Geht es ihr wirklich gut?
Ja, doch.
Das muss Helena sein.
Ach, Johannes, ich hätte gar nicht erwartet, dich hier zu treffen. Wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen, so viele Jahre.
Guten Tag, Skolios. Ja, die Jahre sind schnell vergangen. Hast du meine Mitteilungen erhalten?
Was für Mitteilungen?
Ich habe wiederholt um ein Treffen mit dir gebeten.
Ach so, diese Mitteilungen. Ja, nun, ich war wegen einer geschäftlichen Angelegenheit nicht in der Stadt. Du weißt ja, wie das ist. Wenn man Silber auf den Tisch wirft, horchen alle Kaufleute gleich auf. Jeder schreit nach mir. Die Handelsschiffe warten nicht auf den, der zögert. Das Geschäft mit dem Silber wird immer härter. In meinem Alter fragt man sich manchmal, ob man nicht besser Weinhändler geworden wäre. Johannes, du siehst ja noch recht gut aus für dein Alter, richtig gut.
Dir scheint es auch nicht gerade schlecht zu gehen.
Gott ist gut zu mir, Johannes. Haben dir die Brüder erzählt, wie ich mich um die Bedürfnisse vieler in der Versammlung kümmere? Nicht, dass ich mein Fehlen in den Zusammenkünften entschuldigen will, aber die Not der vielen drängt mein Herz zum Handeln.
Ja, sie haben mir von deiner großen Güte erzählt. Alle sind gewiss dankbar für dein liebevolles Interesse an denen, die wenig haben.
Dir sind sie ja auch dankbar, Johannes. Von deiner Seite kommt so viel. Du ermunterst, du lehrst und du prophezeist sogar. Du hast viele Gaben und Jehova ist zweifellos zufrieden mit dir. Weshalb wolltest du mich denn sprechen? Wie kann ich dir zu Diensten sein?
Ich habe gehört, dass du gewisse neue Ideen verbreitest.
Ich verbreite nichts, was ich nicht aus der Bibel habe.
Sei ehrlich, Skoulios. Du lehrst deine eigenen Gedanken.
Wie kommst du denn darauf? Ich werde einfach nur missverstanden. Genau wie Jesus.
Du lehrst, man brauche nicht mehr in dem Bewusstsein leben, dass die Zeit drängt.
Wo drängt denn die Zeit? Wir beide haben doch schon oft genug darüber gesprochen. Jerusalem wurde, wie wir alle wissen, bereits vor 28 Jahren zerstört. Und hat Paulus nicht klipp und klar gesagt, dass die gute Botschaft schon in der ganzen Schöpfung verkündigt worden ist? Viele Prophezeiungen haben sich erfüllt. Das weißt du so gut wie ich.
Und was ist mit den Prophezeiungen, die mir übermittelt wurden, als ich auf Patmos inhaftiert war?
Prophezeiungen? Nun, wie soll ich es dir taktvoll sagen? Johannes, sei nicht beleidigt, aber ich zweifle sie an. Du bist schließlich schon ziemlich alt. Und von alten Männern weiß man, dass sie träumen, sich etwas einbilden und fantasieren. Wie könnten wir deinen Träumen Glauben schenken, selbst wenn wir ihre Bedeutung verstehen würden? Sieh mal, Johannes, du bist gar nicht mehr auf dem Laufenden. Deine Generation wurde von einer neuen abgelöst, und wir haben es hier nicht mit ungebildeten Menschen zu tun. Wir müssen heute neue Methoden anwenden, um die Leute mit der guten Botschaft zu erreichen. Nehmen wir zum Beispiel meinen lieben Freund Justus. Er ist ein römischer Diplomat und ein Kaufmann, der, wie ich gehört habe, viele unserer Glaubensbrüder eingestellt hat. Er steht unseren Lehren positiv gegenüber. Obwohl er kein Bruder ist, könnte sein Einfluss für unser christliches Werk außerordentlich nützlich sein. Wir sollten die Sache bis zur Wiederkunft unseres Herrn einfach ihren Gang gehen lassen.
Skolios, was ist mit dir passiert? Unsere Sache ist es doch, die Königreichsinteressen im Leben an die erste Stelle zu setzen, den Namen Jehovas bekannt zu machen. Das ist unsere Sache und das Jüngermachen. Wo ist die Liebe geblieben, die du einmal für die Wahrheit hattest?
Die ist hier drin. Frag irgendwen in der Versammlung und er wird dir sagen, dass ich ein gerechter, vernünftiger Mann bin. Du hast wenig. Mich dagegen hat Gott mit vielem gesegnet. Genau wie Hiob, Abraham, Salomo. Bist du etwa neidisch? Suchst du deshalb so verzweifelt Fehler bei mir? Komm in mein Haus, und ich werde dir zeigen, wer ich bin. Ich gebe dir, was immer dein Herz begehrt. Du willst nicht mit mir kommen? Ich möchte dir Gastfreundschaft erweisen, und du lehnst ab? Ich frage euch alle, bin ich etwa nicht gut zu Johannes?
Jesus sprach davon, sich Schätze im Himmel aufzuhäufen. Der Segen Gottes, der macht wirklich reich. Ich bin nicht neidisch auf dich. Du kannst mich nicht kaufen, Skolios.
Johannes, du verstehst mich völlig falsch.
Ich verstehe durchaus, dass du deine Liebe zu Christus verloren hast. Du liebst die Welt und die Dinge in der Welt.
Richtest du mich jetzt? Wer bist du, mich zu richten? Du nicht. Nur der Herr, der Sohn des Höchsten, wird mich richten. Johannes, dein Verhalten beleidigt mich. Simon, ich gehe jetzt. Vielleicht können wir das, was ich eigentlich besprechen wollte, bei passenderer Gelegenheit bereden. Damit du nicht denkst, ich sei nachtragend, ich vergebe dir, Johannes.
Mein Herr!
Was gibt es, Junge?
Ich habe schon überall nach euch gesucht. Ich habe eine dringende Botschaft von Justus.
Sprich, aber mach's kurz.
Meinem Herrn Justus gefällt dieses silberne Bildnis, das ihr ihm gesandt habt. Ich soll euch sagen, eure Handwerker sind sehr geschickt. Er bestellt bei euch 6 weitere davon. Sie sind sein Geschenk an das Theater in Laodicea. Eines davon wird neben dem Gott Esculap aufgestellt.
Wovon redest du überhaupt? Hau ab, du Bengel!
Mein Herr, erkennt ihr mich nicht? Ihr habt mich doch schon so oft geschickt, sie auszuliefern. Kunarion werde ich von euch genannt.
Verschwinde, du Lumpenhund!
Schaff mir das Ding aus meinem Haus.
Da liegt wohl ein totales Missverständnis vor. Ich liefere nur das Silber. Ist daran etwas verkehrt? Was die Handwerker daraus machen, ist ihre Sache. Ihr müsst das verstehen.
Ich verstehe dich ganz genau. Du hast weder Liebe zum Vater noch zum Christus.
Er beleidigt mich.
Du stehst verurteilt da. Wohin wird dein Herz dich treiben, Skolios? Zu deinem Berg Silber oder zu Gottes Sohn?
Jetzt reicht's. Ich muss mich weder vor dir noch vor sonst jemand rechtfertigen. Ich gehe meinen eigenen Weg.
Skolios, nimm das widerliche Ding mit.
Simon, unsere Tochter ist draußen.
Bring sie doch herein, Maria.
Ich denke, du gehst besser zu ihr. Sie hat dir viel zu erzählen.
Bleibst also bei mir, Bruder Johannes. Mein Haus ist dein Haus.
Ich bin dir sehr dankbar dafür.
Du siehst abgespannt aus.
Ich brauche nur etwas Ruhe. In den nächsten Wochen will ich einige Briefe schreiben. Vor allem einen an Gaius.
Du bist der letzte der Apostel. Hast du immer noch vor, einen Bericht über den Dienst des Christus aufzuschreiben?
Das habe ich.
Ausgezeichnet. Ich werde dafür sorgen, dass du alles bekommst, was du brauchst. Konntest du schon mit Helena sprechen?
Ja, sie kam mit ihrem Vater zu mir. Sie war völlig aufgewühlt. Aber ich denke, sie wird sich wieder fangen.
Was für ein furchtbares Erlebnis für sie. Justus sagte ihr, er würde sie zu einer harmlosen Aufführung mitnehmen. Aber dann saßen sie inmitten einer gröhlenden, blutrünstigen Menge im Amphitheater. Unvorstellbar, wie schrecklich es für sie gewesen sein muss, dort ansehen zu müssen, wie unser Glaubensbruder von wilden Tieren getötet wurde. Sie kannte ihn sogar. Und sie mochte ihn. Sein Name war Petrus.
So viele sind für den Glauben den Märtyrertod gestorben. Unser Herr Jesus, mein eigener Bruder Jakobus, viele liebe Freunde. Und es werden noch mehr so sterben. Die Brüder haben übrigens die Familie des jungen Mannes aufgesucht, um sie zu trösten. Wenn man sich das so überlegt, die Welt, von der Helena so begeistert war, ist genau die Welt, die unsere Brüder umbringt. Doch jetzt will Helena nichts mehr damit zu tun haben. Satans Welt ist zwar glanzvoll und verlockend, aber wenn man genau hinsieht, wozu führt es denn, sie zu lieben? Nur zu Selbstsucht, Enttäuschung, Frustration. Wir müssen alles daran setzen, kein Teil der Welt Satans zu werden. Unsere tiefe Liebe zu Gott darf niemals nachlassen. Dass sich Silvanus mit seiner Familie entschlossen hat, nach Bithynien zu ziehen, macht mich richtig froh. Vielleicht schließt sich ja Simon mit seiner Familie ihm an.
Ich frage mich manchmal, wie viele letzten Endes treu bleiben werden.
Markus, der Tag wird kommen, an dem sich eine große Volksmenge, die niemand zählen kann, aus allen Nationen versammeln wird.
sie wird vor Gottes Thron stehen und fortwährend mit lauter Stimme rufen: Die Rettung verdanken wir unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. So hat der Herr es mir offenbart.
Das ist eine wunderbare Aussicht. Ich für meinen Teil bin fest entschlossen, die Liebe, die ich zuerst hatte, niemals zu verlassen.
Können wir die Fragen beantworten, die in der Einführung zum Drama gestellt wurden? Wie konnte sich der Apostel Johannes seinen Eifer mehr als 60 Jahre bewahren? Wie würdest du antworten? Johannes konnte das, weil er den Dienst für Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele durchführte. Johannes konzentrierte sich auf das, worum es eigentlich ging. Es war die Streitfrage um die Souveränität Jehovas. Für Johannes drehte sich alles um das wirkliche Leben und seinen künftigen Lohn. Bestimmt haben wir noch Helena und Julia im Sinn. Wir hoffen sehr, dass niemand von euch jungen Leuten wie Helena erst durch bittere Erfahrung klug werden muss, sondern alle so handeln wie Julia. Und dann war da noch die Familie von Simon. Was führte dazu, dass Simons innige Liebe zu Jehova und zur wahren Anbetung so sehr nachließ? Habt ihr das erkannt? Simon verlor die Dringlichkeit der Zeit aus den Augen. Schließlich ermunterte der Apostel Paulus die Epheser, als Sklaven Christi den Willen Gottes mit ganzer Seele zu tun. Wie ist das bei uns? Es wird uns schwerfallen, unser Herz und unseren Sinn in den Dienst für Jehova zu legen, wenn wir uns nicht tief in unserem Inneren der Dringlichkeit bewusst sind. Es könnte auch sein, dass dieses einst bei uns vorhandene Dringlichkeitsgefühl abgestumpft oder sogar völlig verloren gegangen ist. Die Zeit, in der wir heute leben, lässt sich, was Dringlichkeit angeht, mit keiner anderen Zeitepoche der Menschheitsgeschichte vergleichen. Wir leben in der Zeit des Endes. Und dann war da noch Skolios. Hüten wir uns davor, wie dieser überhebliche Skolios eingestellt zu sein. Skolios war allzu ehrgeizig und er hatte so gut wie keinen Respekt vor der Autorität des Johannes. Wir haben in dem Gespräch von Skolios mit Johannes sicherlich erkannt, dass es uns nicht zusteht, zu kritisieren, wie Jehova sein Werk durch den treuen und verständigen Sklaven durchführt, der sich von Gottes Geist leiten lässt. Wir leben heute in der Zeit des Endes und die zeichnet sich ja bekanntlich durch kritische Zeiten aus. Heute ist es in der Welt, die ja von Satan beherrscht wird, allgemein üblich zu widersprechen, zu beanstanden, herumzunörgeln, herumzudiskutieren, Anstoß zu nehmen oder sogar besserwisserisch zu sein. Da wir in dieser Welt leben, stehen wir als Diener Jehovas ständig in der Gefahr, dass die Einstellung unseres Umfeldes auf uns abfärben mag. Manche könnten auch meinen, sie hätten nun schon allzu lange auf die Erfüllung der Verheißungen Jehovas gewartet. Da könnte es sein, dass ihnen mit der Zeit die Wahrheit nicht mehr so erfrischend und begeisternd vorkommt. Sie könnten der Meinung sein, es im Dienst für Jehova vielleicht etwas ruhiger angehen zu lassen. Wenn wir nicht aufpassen, könnten wir im Laufe der Jahre sogar vergessen, wie es war, bevor wir die Wahrheit kennenlernten. Wieder sind wir gut beraten, die Worte aus Epheser 5, Vers 15 bis 17 zu beherzigen, wo es heißt: So wacht denn streng darüber, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die gelegene Zeit für euch auskauft, weil die Tage böse sind. Deshalb hört auf, unvernünftig zu werden, sondern nehmt weiterhin wahr, was der Wille Jehovas ist. Wenn wir es versäumen, in den heutigen bösen Tagen die Zeit entsprechend auszukaufen, um den Willen Jehovas zu tun, riskieren wir, dass unsere Liebe zu Gott nachlässt. Wie Jesu Botschaft an die Epheser zeigt, müssen wir alles daran setzen, die Liebe, die wir zuerst hatten, nicht zu verlieren. Deshalb, ihr Lieben, beachten wir gerne den Rat der Bibel. Lasst uns nicht nachlassen, das zu tun, was vortrefflich ist, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Wir bedanken uns bei dir, Bruder Rode, und bei allen, die mit dir zusammen dieses packende Drama vorbereitet haben. Und nun zum nächsten Vortrag. Jede Woche beteiligen sich Jehovas Zeugen in 236 Ländern und Territorien an einem Studium der Bibel anhand unserer Zeitschrift.